Deep Banking, der Spezialisten-Podcast von Finanzszene. Hallo und herzlich willkommen zu einer Premiere, der ersten Ausgabe von Deep Banking, dem Spezialisten-Podcast von Finanzszene. Ja, Sie kennen möglicherweise unseren klassischen wöchentlichen Finanzszene-Podcast, bei dem wir in über 5 Jahren und 210 Folgen schon über 1,3 Millionen Hörerinnen und Hörer hatten. Wir bemühen uns aber auch, den Podcast eher knackig zu halten, längstens eine halbe Stunde, wissen aber auch aus Ihrem Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es manchmal ganz nett wäre, in ein paar Themen auch etwas tiefer und ruhiger einzutauchen als in unserem klassischen Podcast. Und genau das tun wir in Deep Banking. Nicht wöchentlich, aber regelmäßig. Hier geht es um Themen wie: Was tun gegen den Margendruck in der Baufinanzierung? Welche Payment-Trends gehören bei Vorständinnen und Vorständen auf die Agenda? Wie stark setzt die deutsche Kreditwirtschaft wirklich schon auf künstliche Intelligenz hinter PR-Blubberblasen? Heute starten wir mit einem Thema, das eigentlich banal klingt. Wie geht eigentlich Digitalisierung in einer großen, etablierten Landesbank? Und ich freue mich sehr, dass wir Stefan Paxmann, den Digitalisierungschef der Landesbank Baden-Württemberg, dazu als Gast gewinnen konnten. Das klingt nämlich eigentlich so trivial, ist es aber eigentlich gar nicht, wie Digitalisierung geht. Denn der Kostendruck ist hoch, Investitionen müssen sich sofort rechnen. Wie sieht's mit den Use Cases eigentlich auch? Und ist diese ganze Digitalisierung nicht eigentlich schon ein unverhandelbarer Standard, den jeder machen muss? Kann man sich da überhaupt noch absetzen oder ist es eigentlich nur ein Kostenfaktor? Und mit dem Thema KI hat die ganze Digitalisierung natürlich nochmal eine super spannende Komponente hinzugewonnen. Darüber reden wir mit Stefan Paxmann und ich freue mich sehr auf die erste Episode. Wir freuen uns auch sehr über Ihr Feedback. In den Shownotes haben Sie Feedbackmöglichkeiten, können uns auch Themenvorschläge mal unterbreiten für diesen Podcast. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir. Hallo Herr Paxmann, herzlich willkommen in unserem neuen Podcast-Format.
Ganz herzlichen Dank, dass ich heute Morgen hier in Frankfurt sein darf.
Was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, mich aber sehr fasziniert hat. Ich weiß, dass manche Leute ein Handy ausschalten vor der Podcastaufnahme. Manche machen auch zwei, Dienste und privat. Bei Ihnen sind es 3 Handys am Start. Da war ich sofort neugierig. Erzählen Sie uns, wofür denn zum Teufel 3 Handys?
Man muss ja immer ein bisschen gegen den Trend schwimmen, gerade als Innovationsmensch. Das erste Handy ist natürlich Diensthandy, ganz klar. Das zweite ist das private, weil das wichtig ist, das auch zu trennen. Aber das dritte Handy ist für mich ein Experimentiergerät. Aha. Ich möchte ja auch nicht immer mit meiner Apple-ID irgendwo in der Welt unterwegs sein oder mit meiner privaten oder dienstlichen Telefonnummer, sondern ich habe mir separat und ganz bewusst ein drittes Gerät zugelegt, mit dem ich Sachen verproben kann und testen kann. Ja. Das ist jetzt auch kein Apple-Gerät, ist ein Google-Gerät, um zu sehen, wie da eine KI anders funktioniert als auf dem Apple-Kosmos. Und deswegen 3 Handys ist, glaube ich, die neue Zukunft, zumindest mal, wenn man im innovativen Segment drin ist.
Die KI Ihrer Wahl ist im Experimentiermodus?
Es gibt gar nicht eine. Ja. Es gibt mehrere dabei. Ich bin großer Manus-Fan, auch wenn es jetzt nicht, oder vor allem, weil es jetzt nicht verkauft wird an Meta, sondern weil es in China bleibt, ist spannend. Punkt 2 natürlich Claude mit Anthropic. Mega cool, hat OpenAI definitiv momentan überholt, wobei das neue Update bei ChatGPT gerade ganz spannend ist. Aber Claude definitiv Position 2. Und dann ist eine Mischung aus Gemini und OpenAI als großes Modell. Die sind natürlich super spannend. Und ich schaue mir ein bisschen natürlich nach Paris. Das ist klar, mit den ganzen Aktivitäten, die dort laufen. Aber ich würde tatsächlich sagen, die anderen sind die Top 3.
Ja, wir sind ja schon gleich mittendrin im Thema KI, was ja sehr viele Digitalisierungsdebatten auch rund um Banken dominiert. Wir hatten uns ja fest vorgenommen, da soll heute keine KI-Folge werden, aber...
Hat ja schon super gestartet.
Absolut, ja. Gell? Es ist mal dieses Nicht-Nicht-Effekt. Ja, wenn man sich irgendwas vorhat, nicht zu machen, ist der rosa Elefant im Raum. Nein, aber es ist natürlich ein Riesenthema für Banken. Und die Glaubensdiskussion, die unserer Beobachtung nach seit einigen Monaten geführt wird, ist ja... Sind die Banken der große Nettogewinner der KI-Innovation, weil es einfach ganz viele Prozesse gibt, die man effizienter gestalten kann? Gibt es ja auch Studien zu von Goldman Sachs, 8, 9, 10% der Kosten kann man rausnehmen. Oder sind es womöglich Nettoverlierer, weil all das, was mit KI einhergeht, mit dem Wachstum, Jobverluste, kostet vielleicht auch Wirtschaftswachstum letztendlich ein wenig, netto letztendlich nicht gut für Banken sind. In welchem Camp sind Sie?
Man muss ja ganz klar festhalten, Banken sind... Informationsdienstleister. Das heißt, wir arbeiten ohnehin, nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten und schon immer mit Daten, mit Informationen, mit strukturierten Informationen. Und wenn wir KI gerade anschauen, was macht es? Das hilft extremst bei der Strukturierung, bei der Bearbeitung, bei kognitiven Fähigkeiten etc. Das heißt, qua Definition sind wir in der Struktur definitiv einer der Gewinner, die mit KI in dieses Rennen mit reingehen. Aber viel wichtiger, und das ist, glaube ich, das Elementare, es ist gar nicht das Thema, werden wir jetzt effizienter? Und diese 8, 9, 10%, es gibt ja immer die typischen 30%, die andere gerne ansetzen, das ist für mich gar nicht das Relevante. Die Frage, die wir doch ehrlich gesagt stellen müssen, ist nicht, werden wir effizienter per se, weil irgendwann werden alle effizienter. Mhm. Ja, irgendwann haben alle das dritte Smartphone, das ist nicht mehr so spannend, dann starten wir nicht in der Podcast-Folge damit. Das heißt, nur effizient bringt mir nichts. Ich muss ja irgendwie diese Effizienz in eine Produktivität übersetzen. Das heißt, die Frage ist, wie schaffe ich es, dass ich KI tatsächlich auch in neue, andersartige Prozesse oder Modelle übersetze? Mhm. Ich meine, wir kennen alle den alten Spruch, ein digitaler Prozess, ein alter Standardprozess, den ich digitalisiere, ist deswegen nicht besser. Mhm. Wenn ich also jetzt KI auf meine bestehenden Prozesse draufsetze, habe ich vielleicht einen super schnellen, effizienten Prozess, aber keinen anderen. Mhm. Nicht unbedingt einen wirklich produktiveren. Und das ist aus meiner Sicht der Hebel, an den wir schauen müssen. Also Produktivität, diskutieren wir jetzt drüber. Mhm. Das müssen wir aber nachhaltig ändern, indem wir auch neu denken, nicht nur KI anwenden. Das ist viel zu kurz gesprungen. Mhm.
Wie implementieren Sie das Thema bei der LBBW sehr konkret? Gibt es da Testumgebungen, einen Schlachtplan? Machen das die Mitarbeiter oder die Abteilung mehr oder weniger individuell, je nach Anspruch?
Ja, aber sowas von natürlich. Vielleicht ein Punkt vorneweg. Wenn wir über Innovation sprechen und KI oder generative KI in dem Fall ist natürlich auch ein Innovationsthema, dann funktioniert das nicht, indem man plötzlich eine tolle Idee hat und sagt, jetzt machen wir mal. Innovation ist ein extrem strukturierter, formalisierter Prozess. Mhm. Der braucht natürlich Kreativität und der braucht Mut, Sachen auch mal anders zu denken und anzusprechen, die vielleicht auch nicht sofort verstanden werden. Aber es ist keine Idee, wir machen mal. So, jetzt ist ChatGPT draußen, jetzt gucken wir doch mal, wie funktioniert das. Sondern es ist wirklich eine strukturierte Vorgehensweise, strukturierte Analyse. Und genau das haben wir in der LBBW aufgebaut. Mhm. Wir gehen gerade auch bei diesem Thema KI, wir aber übergreifend für alle Innovationsthemen immer mit vor, dass wir mal definieren, wir brauchen grundsätzlich, um das voranzutreiben, eine innovative Infrastruktur. Mhm. Wir sprechen über Technik.
Ja.
Technik braucht technologische Infrastruktur. Ohne Infrastruktur, ohne Cloud, ohne API, ohne entsprechende KI-Plattform etc. und Zugriffe, kann ich keine KI realistisch umsetzen. Mhm. Das ist gleich bei Digital Assets. Das ist das gleiche mit Fintech-Kooperation, mit anderen Themen. Wenn ich die Infrastruktur nicht aufgesetzt habe im Haus, da kann ich ganz viele tolle Ideen haben, dann bleibt es eine singuläre, einzelne Lösung. Mhm. Deswegen ist ein erstes Thema, was wir in der LBBW gemacht haben, uns über die innovativen Infrastrukturen Gedanken zu machen und wie bringen wir die ins Haus? Schritt eins. Das ist die Basis für eine Innovationsfähigkeit. Punkt zwei. Da setzt es dann drauf auf, jetzt gehen wir in den, ich sag mal, Experimentiermodus, so diesen typischen POC-Modus. Mhm. Jetzt muss man natürlich ausprobieren, was können wir denn inhaltlich, fachlich als Use Case mit umsetzen. Und da gehört viel Ausprobieren dazu. KI ist ein schönes Beispiel, kannte man vor in dem Sinne mit Gen-KI nicht. Keiner hat den Blueprint, also müssen wir testen. Mhm. Dafür haben wir bei uns das Innotech Lab aufgebaut. Wirklich eine separate Sandbox-Infrastruktur, wo wir mal ganz früh Themen ausprobieren können, wo wir auch außerhalb der gesetzten Rahmenbedingungen, die wir in der Bank haben, anonymisiert bestimmte Technologien testen können. Mhm. Beispielsweise DeepSeek, chinesisches Sprachmodell. Das dauert bestimmt ein paar Tage, bis wir das mal bei uns in der Bank einsetzen. Mhm. Aber die Technik ist ja schon spannend, wenn die sagen, wir haben angeblich nur 6 Millionen Dollar ausgegeben, bekommen aber die gleichen Ergebnisse wie ChatGPT mit hunderte Millionen. Mhm. Da möchte ich wissen, wie haben die das gemacht?
Ja.
Und das zum Beispiel haben wir bei uns im Innotech Lab mal aufgesetzt, installiert, ausprobiert, um Erfahrung zu sammeln. Mhm. Ohne, dass wir es gleich in die Bank mit einführen. Das heißt, dieses Sandboxing ist genau das gleiche für eine Digital Assets Wallet. Wie nutze ich eine Wallet? Wie nutze ich eine Hot Wallet, eine Cold Wallet? Wie mache ich Storage? Wie gehe ich damit um?
Ja.
Das muss ich ausprobieren, um darüber eine Meinung zu haben. Ich wehre mich immer hart dagegen, dass ich ein Bild-Zeitungsniveau aufbaue und ich lese was und dann bin ich Experte.
Ja. Ja,
also das haben wir in Social Media genug. Ja? Das ist Quatsch. Wir müssen es austesten. Wenn wir was selber nicht ausgetestet haben, können wir keine fundierte Meinung darüber bringen und können wir auch eine fundierte Meinung nicht in ein Unternehmen wie eine LBBW reinbringen. Das ist ein zweites Element. Ausprobieren, testen, Erfahrung sammeln, aber auch verwerfen. Zweites wichtiges Element. Und das dritte Thema ist, jetzt wollen wir nicht in diesen Friedhof der POCs mit reinkommen. POCs als solches, das ist nett, ich sage mal Schmuck am Nachthemd, ja. Das kannst du machen, musst du auch machen, zeigt manchmal visuell Themen. Aber das Wichtige ist doch, wie kriege ich es dann in dieses Unternehmen mit rein? Wie generiere ich ein konkretes Produkt, was übrigens auf der innovativen Infrastruktur laufen muss? Wie kriege ich es intern gesetzt?
Sie müssen die Fußnote setzen, Proof of Concept. Vielleicht kann nicht jeder hören.
Oh ja, POC, Proof of Concept, absolut. Und wie kriege ich es dann wirklich in das Unternehmen rein? Und das ist das dritte wesentliche Element, dass wir starke, klare Prozesse gemacht haben. Nicht nur eine Production Readiness erzeugt haben, so jetzt könnten wir es nutzen, sondern wie überführen wir das in ein echtes Betriebsmodell? Wie kriegen wir auch die jeweiligen Einheiten und Unternehmensbereiche bei uns mit dazu, das zu nutzen, an den Kunden zu vertreiben? So, das ist das dritte Element. Mhm. Das musst du machen, weil sonst hast du nur Bilder an der Wand, aber keine Ergebnis. Mhm. Das ist tatsächlich dann die Transformation, die wir damit erzeugen.
Das deutsche Bankwesen hat ja einen monströsen Gewinnschub erfahren in den letzten 3 Jahren durch die Zinswende. Da sind die Bankgewinne ja einfach durch die Decke gegangen. Wir sind jetzt bei knapp 40 Milliarden Euro Überschuss über alle Banken hinweg. Hat das Ihrer Meinung nach dem Investitionsverhalten in Sachen Digitalisierung gut getan oder ist der Kostendruck hoch wie je und je? So reihum, wo Sie blicken, vielleicht auch bei Ihnen in der Bank.
Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der Kostendruck nach wie vor bleibt. Weil Kostendruck kommt einmal natürlich durch die teils großen Legacy-Systeme, die in vielen Unternehmen und vielen Banken immer noch vorherrschen. Jetzt kommt eine komplett neue Technologie dazu und wir müssen sehen, wie können wir unsere Legacy-Systeme auf diese neue Technologie auch mit transformieren oder zumindest arbeitsfähig machen. Und das kostet. Das kann man nicht einfach abwählen oder innerhalb von einem Jahr umsetzen. Das heißt, der Kostendruck an dieser Stelle für Neuinvestitionen ist definitiv weiter geblieben. Und deswegen ist es positiv zu bewerten, dass natürlich auch die Gewinnstrukturen die Möglichkeit für das Investment erstmal zur Verfügung stellen. Mhm. Dass wir auf der anderen Seite, und das ist ein wichtiges Element, aber jetzt auch komplett neuen Wettbewerb plötzlich sehen, das ist ein zweites wichtiges Element. Wir wollten zwar nicht über KI sprechen, da ist ja wieder der Elefant, aber tatsächlich habe ich ja jetzt die Möglichkeiten, Lösungen zu erzeugen, wo ich früher vielleicht ein Jahr brauchte, innerhalb von wenigen Wochen, wo ich Sachen entwickeln kann, wo ich Sachen vermarkten kann, wo ich neue Konzepte über einen Cloud erstellen kann, wo ich früher wirklich eine Beratung brauchte und ein halbes Jahr eben intern viele Sachen aufsetzen, diskutieren muss. Das geht viel schneller. Das heißt aber auch, Wettbewerber sind genauso schneller. Auch Nichtbanken sind viel schneller. Ich habe kein Wissensmonopol mehr, auf das ich setzen kann. Nur weil ich ein großes Unternehmen mit 10.000 Menschen bin und Mitarbeiter bin, heißt das nicht, dass ich deswegen super produktiver sein muss. Mhm. Ich kann es sein, wenn ich es intelligent einsetze damit. So, und das ist das zweite Element. Es ist zwar schön, dass wir in eine neue Phase reinkommen, aber es ist keine Garantie, dass wir deswegen besser aufgestellt sind.
Ich muss mit Ihnen mal über das Thema Durchschnittsalter in Banken reden. Das beobachten wir ja auch auf breiter Front, wie die Belegschaften fröhlich vor sich hin altern. Das waren schon 4, 5, 6 Jahre, die so in den letzten 10 Jahren draufgepackt sind beim Durchschnittsalter. Und ich glaube auch bei der LBBW habe ich mal nachgeschaut, Durchschnittsalter 46 Jahre, im Schnitt sind die Leute 22 Jahre in der Bank. Mal ganz frech gefragt, wie nimmt man denn solche Leute in dem Alter, ich kann das sagen, weil es ja auch mein Alter, wie nimmt man die für so einen Digitalisierungsschub mit? Machen die nicht irgendwann zu? Ist es dann nicht sehr viel leichter, wenn man sagt, wir stehen vor einem massiven Digitalisierungs-KI-Schub? Da braucht man eigentlich sehr viel jüngere Leute für.
Wichtig an dieser Stelle ist auch immer zu überlegen, was bewegt Menschen? Und das ist egal. Und das ist egal, ob ich ein junger Mensch bin oder ein erfahrenerer Mensch oder jemand, der demnächst vielleicht an die Rente oder an die Pension denkt. Wie bewege ich Menschen? Und das erste Prinzip dabei ist, reden hilft. Mhm. Kommunikation ist wichtig, Menschen informieren ist wichtig, darüber die Menschen auch einzubinden, was sind denn Pläne, gerade bei neuen Themen, die uns natürlich schnell mal von rechts überholen können, mit dem ganzen Tempo und mit den neuen Möglichkeiten, die wir dadurch kriegen. Wir bewegen in der LBBW extremst viele Personen auch damit, dass wir Sachen offen diskutieren, dass wir Trendformate auflegen, zum Beispiel unsere Trend Days, die wir mehrfach im Jahr in unterschiedlichen Lokationen machen, um darüber zu reden, was heißt denn das Metaverse? Was heißt denn Krypto und Blockchain? Was sind denn Quantum-Computing-Themen oder Cyber-Security-Issues, die wir bekommen? Wir reden drüber, wir lassen es nicht nur stehen. So, und damit werden Leute Teil dieser Diskussion. Und dann bewegen sich Leute, egal ob mit 46 und mit 55 oder mit 25, das ist dann gar nicht mehr das Erhebliche. Das ist ja ein Mindset, den ich mit habe und den muss ich bedienen. Interessanterweise sehe ich ja auch an vielen Stellen, dass die Leute, die mit 46 oder auch älter daherkommen, dass die natürlich schon Erfahrung haben und Sachen noch mal besser einsortieren können. Insofern ist das gar kein Hindernis, dass wir ein höheres Durchschnittsalter haben oder auch eine lange Zugehörigkeit. Ich sag ganz im Gegenteil. Wenn ich jung bin, frisch mit drin bin, dann habe ich natürlich ganz viele super spannende Ideen, die ich mit reinhauen kann. Müssen aber nicht unbedingt immer die nachhaltigsten sein.
Ist KI-Adaption Pflicht, wenn man die nächsten 10 Jahre im Spiel bleiben will?
Aber sowas von.
Das also, sehr bestimmt.
Ja, aber da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, also es ist das gleiche, als wenn wir jetzt diskutieren, wann braucht man ein Smartphone? Ja, und wir diskutieren über das Dritte. Also wer ernsthaft diese Frage heute noch stellt, der sollte vielleicht eher eine andere Rolle suchen in einer anderen Industrie. Das können wir uns doch ehrlich gesagt gar nicht mehr erlauben.
Lassen Sie uns doch mal ein paar konkrete digitale Geschäftsmodelle einsteigen, die Ihr Haus, die LBBW, an den Start bringt. Gibt es da auch welche konkreten Projekte haben Sie denn da im Sinn, dass Sie sagen, da bewegen wir uns und da schlägt die Digitalisierung auch bei uns als Landesbank voll ein und hat neue Geschäftsmodelle aufgebaut und keine MeToo-Produkte, wie es vielleicht im Retail-Banking häufig der Fall ist?
Wir schauen natürlich als eine der größten Corporate-Banken überhaupt hier in Deutschland auf das Corporate-Geschäft. Das ist ein ganz wesentlicher Treiber im Unternehmenskundenbereich. Und dort sind wir an ganz vielen Stellen aktiv. Ich nehme mal ein exemplarisches Beispiel mit raus, gerade weil es ja auch, ich sag mal, als neue Finanzinfrastruktur hilft. Das sind die Digital Assets. Digital Assets, haben die schon komplett abgehoben? Nein, haben sie nicht. Kommen die immer stärker in diverse Themen mit rein? Definitiv. Und wenn wir über Digital Assets sprechen, dann reden wir natürlich über einen digitalen Euro, reden wir über Stablecoins, reden wir über Blockchain-Nutzung, reden wir über globale Transaktionen etc. Reden wir aber auch über Kryptowertpapiere, über Tokenisierung und ähnliches. Nicht mehr über NFTs zum Glück, ja, auch wenn so ein paar alte Ape-Bilder noch ganz witzig waren.
Ja.
Aber da haben wir uns als LBBW genauso stark bewegt von einer Situation. Vor 6 Jahren gab es mal die ersten Versuche, die wir gemacht haben mit größeren Automobilunternehmen in Baden-Württemberg. Mit ersten Erfahrungen, aber wirklich nur mit ersten Erfahrungen. Mhm. Und da hat man gesagt, das ist noch gar nicht reif. Und man sieht es ja auch, am Markt hat es nicht platziert. Wir haben uns mittlerweile so aufgestellt, dass wir eine gemeinschaftliche, konzernweite Vorgehensweise und Positionierung für Digital Assets verabschiedet haben, auch mit dem Vorstand. Dass wir einzelne Aktivitäten dort mit aufgesetzt haben. Deswegen haben wir Bitpanda als Technologiepartner mit ausgewählt, weil wir ganz bewusst entschieden haben, wir müssen mit einem Fintech kooperieren, was dort extremst versiert ist, extremst Erfahrung hat und technologisch einfach eine Vorreiterrolle mitspielt, was man selber oftmals gar nicht nachbauen kann. Das ist wichtig, Punkt 2. Und wir haben Produkte lanciert und gestartet. Seit letztem Jahr haben wir ein Unternehmenskundenprodukt für das Thema Krypto-Kauf, Krypto-Handel etc. aufgesetzt. Wir sind an anderen Themen mit dabei, was wir in diesem Segment mit Unternehmen, was andere Banken noch nicht gemacht haben, starten immer im Retail-Segment. Mhm. Ich finde, das Corporate-Segment ist ja viel spannender. Wir haben eine Beteiligung bei Swiat, ja, und auch mit diesen Themen, die jetzt bei Swiat laufen, als neue Infrastruktur für Kryptowertpapiere, um die Emission viel schneller zu machen. Mhm. Wir schauen uns das Thema Tokenisierung an und gehen da auch in teilweise noch Pilotprojekte und erste POCs, weil der Markt dafür, zumindest mal hier in Europa, noch nicht ganz so gesättigt ist oder ganz so etabliert ist, wie wir das brauchen. Secondary Market sehe ich noch leider irgendwie überhaupt nicht. Aber das heißt, das sind Themen, wo wir plötzlich aus einer sehr langen Historie herauskommt, sagen, das ganze Thema Digital Assets geht ja gegen unsere Grundphilosophie, alles zentralisiert zu machen, alles über Zentralbanken zu organisieren. Wir gehen ja gerade mal in die Public-Themen mit rein. Und das verändert das Denken im Haus, wie ist eine Finanzinfrastruktur der Zukunft, aber wir gehen bewusst mit rein, weil wir es selber versuchen auch mitzusteuern. Aber wir gehen nicht blind rein. Wir machen es nicht, weil es alle machen. Und nur weil jetzt Bank CDE das Thema macht, müssen wir das als Bank A nicht auch.
Ich würde gerne gleich mal zum Digital Assets Thema zurückkommen. Sie haben aber gerade so einen Halbsatz eingepflegt.
Oh mein Gott,
so
was war das?
Der war so, ja. Corporates sind ja viel spannender. Also wir haben ja bei Finanzszene auch einen kleinen Bias, kann man sagen. Wir schauen dann sehr viele Retail-Akteure an und jeder hat ja so die Frontend-Kundenlösungen, die man so in der Digitalisierung von Banken bekommt, in seinem Sinn. Aber Sie sagen, Corporates sind viel spannender. Warum? Das müssen Sie mal begründen.
Na, weil ich bei Corporates natürlich eine ganz andere Nachhaltigkeit für die Grundgeschäftsmodelle habe. Also im Retail. Fangen wir damit mal an.
Mal ganz konkret. Okay, nee, dann fangen Sie mit Retail an. Kein Problem.
Retail wird doch schon immer spannend, wenn ich einfach ein schönes Frontend habe. Ja, das sieht cool aus. Ich meine, bin ja großer Avatar-Fan, ich bin großer Sprache-Fan über KI. Wenn ich jetzt ein neues Frontend habe mit einem Avatar und einer KI, die mit mir spricht, ist schon mal cool. Ist Retail-Thema schon mal spannend mitgesetzt. Ist das tatsächlich eine Transformation oder ist es nicht ein Marketing-Gig?
Ja.
Ganz viele Themen, wo brauche ich jetzt ein 25. Payment-Scheme? Was vielleicht nochmal nett ist, warum brauche ich eine 25. Wallet? Also das ist doch nicht das, was mich nachher treibt. Das ist doch keine Innovation als solches. Für mich ist das so viel spannender, wie verankere ich das in echten Prozessen, gerade auch bei Unternehmen. Also für mich als Privatmensch, ob ich jetzt meine nächste Krypto-Wallet habe oder ob ich nicht ein Zahlungsverkehrssystem über Vero, über Apple Pay, über andere Themen mit habe, das ist für mich doch kein Unterschied. Für ein Unternehmen aber sehr wohl. Jetzt komme ich ans zweite Thema mit ran, mit diesen ganzen Entwicklungen, die ich da habe. Warum sind Corporates spannender? Corporates haben Trade Finance, haben Cash Management, haben Treasury-Themen, die stark im Zahlungsverkehr hier mit drin sind. Wenn wir jetzt über solche Themen sprechen, komme ich plötzlich in die neue Funktionalität von programmierbarem Geld, Währungen, Zahlungsmöglichkeiten. Deswegen bin ich ja eigentlich ein großer, begeisterter Fan vom Wholesale CBDC, vom Wholesale digitalen Euro, weil den kann ich zukünftig mal programmieren. Deswegen mag ich Stablecoins so gerne, weil ich die genauso auch als programmierbares Geld mitnutzen kann. Für Trade Finance super spannend, was wir an anderen Stellen oftmals gar nicht hinbekommen haben, wird damit in der Infrastruktur so nochmal möglich. Bin ich Retail-Fan vom digitalen Euro? Weniger.
Da ringe ich Ihnen gleich auch noch eine Prognose ab.
Aber reden Sie ruhig mal weiter. Das hatte ich befürchtet, ja. Also weniger, aber Punkt 1, es ist nicht programmierbar. Also wo ist der Mehrwert? Ich kann, wenn ich Ihnen jetzt 10 Euro für gestern Abend für eine Pizza überweise, kann ich das jetzt schon instant machen. Mhm. Ist gleich schon da. Also was ist da der Mehrwert? Natürlich.
Das sind aber Stuttgarter Pizzapreise 10 Euro.
Frankfurt, ja, das kommen ist, Sie da nicht die günstige mit hin, Pizza, ne? Ja, zum nur stehen. Also ich kann das nicht hinsetzen. Aber an der Stelle sage ich, da sehe ich noch den Mehrwert nicht. Trotzdem sage ich, als Infrastruktur sollten wir das definitiv tun, um das Bewusstsein mit zu platzieren. Es gibt eine digitale Euro-Möglichkeit. Auf der anderen Seite, was will ich mein Geld bei einer Zentralbank an dieser Stelle vielleicht mit verlagern? Da habe ich andere Retail-Möglichkeiten. Als Corporate denke ich anders. Mhm. Als Corporate handle ich auch anders. Da ist auch Thema wie ein Giralgeld-Token plötzlich mal wieder interessant, sowas zu diskutieren, was eher zentraler organisiert ist. Sobald ich außerhalb von Europa rausgehe, hilft er mir aber auch nur bedingt. Mhm. So, und deswegen sage ich, Corporates sind spannender, weil wir mit diesen digitalen Zahlungsmöglichkeiten über Digital Assets bekommen, viel weitflächiger unterwegs sind, viel internationaler unterwegs sind und da wirklich eine Änderung mit reinbekommen in die ganzen Payment Rails, was wir heute nicht haben. Und das schafft komplett neue Modelle. Also überlegen Sie mal, ich habe ein Cash-Pooling und das kann ich heute global machen, aber innerhalb von wenigen, gut, Sekunden ist ja immer Thema, es dauert schon ein paar Minuten, bis auch Kryptowährungen irgendwo sind. Aber ich kann das innerhalb von Minuten transferieren und abends zurücktransferieren für einen Bruchteil der Kosten. Das ist doch eine Zahlungsinfrastruktur, die nachhaltig verändert.
In Sachen digitale Assets ist mir allerdings gefühlt auch schon vor 6, 7 Jahren versprochen worden, dass das ein so anachronistischer Prozess ist. Wertpapiere, Handeln, Schuldscheine, das Ganze. Und da könnten doch digitale Assets, da kann die Blockchain komplett einschlagen und massive Effizienzgewinne für sorgen. Jetzt schreiben wir das Jahr 2026 und ich habe das Gefühl, so richtig ins Rollen gekommen ist das Geschäft auch nicht. Bin ich zu ungeduldig oder kommt das noch?
Sie sind definitiv zu ungeduldig. Wenn man tatsächlich mal überlegt, wie lange hat denn das Smartphone gebraucht, um echt mal richtig zu starten? Das Internet, ja, Anfang der 90er gestartet. Ich habe 96, 97 mein erstes Nokia-Phone natürlich gehabt, ja. Aber es hat ja auch gedauert. Wir sind dabei, dass wir eine sehr lang gewachsene und verwurzelte Payments-Infrastruktur verändern. Dass das nicht innerhalb von 5 Jahren passiert, also no surprise. Dass aber trotzdem viele genau darüber diskutieren und wir natürlich auch eine breite Masse der Akzeptanzstellen brauchen, die das auch wirklich mit umsetzen, das ist genauso klar. Wenn JP Morgan das Thema Tokenisierung und Co. plötzlich immer so hochwirft und auch gerade in Jamie Dimon, der ja eigentlich überhaupt kein Fan davon ist, das sagt ja auch schon viel zum Thema aus, welche Wichtigkeit das Thema Tokenisierung, Digital Assets etc. bekommen. Deswegen ist es auch vollkommen irrelevant, zumindest aus meiner Sicht. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, das kann jeder bei mir aus der Bank sagen. Deswegen ist es vollkommen irrelevant, ob es jetzt ein Jahr früher oder später kommt. Dass Tokenisierung nicht alles ersetzen wird, ich bin immer so ein bisschen kritisch alerted, wenn das Thema Disruption kommt, das wird alles verändern, alles nichts oder das ist Quatsch. Aber es wird eine Ergänzung sein. Und natürlich wird es eine Ergänzung sein, weil so viele Vorteile auf der Hand liegen. Es ist aber auch nicht die Eiermilch legende Wollmilchsau, die plötzlich alle Banken obsolet. Das ist genauso Kokolores. Aber es wird kommen. Und es wird sich stärker etablieren. In vielen Gesprächen, die ich persönlich auch führe, auch bei Kundenterminen, auch mit anderen Peers, ist das Thema weit und oben auf der Agenda. War jetzt gerade, ich glaube, bei euch Finanzszene, nicht? 51 Finanzinstitutionen haben eine Mika-Lizenz.
Ja.
Warum? Wenn das Thema nicht wichtig ist. Das ist
mal von unserer Seite.
Ich fand die Zahl aber klasse, weil es zeigt doch einfach, das ist jetzt nicht mehr ein Nischenthema, sondern bevor ich das mache, es kostet ja Geld, kostet Ressourcen, kostet Zeit. Ich muss im Nachgang ja auch was damit anfangen, weil sonst fällt mir das ein Jahr später auf die Füße, weil sagen, du hast eine Mika und was tust du jetzt? Nix. Gibt's ja leider auch ein paar Beispiele. Mhm. Deswegen zeigt es aber doch, das Thema wird ernster genommen, ist reguliert mittlerweile, vielleicht ein bisschen an der einen oder anderen Stelle zu strikt reguliert, aber die Regulierung ist grundsätzlich an der Stelle notwendig. Und deswegen wird das Thema kommen und wird auch einen großen Teil dieser ganzen Elemente mitnehmen.
Notiert, ich bin zu ungeduldig.
Wir reden da in 2 Jahren nochmal rüber, haben wir vor 2 Jahren zwar auch schon gesagt, ja, aber tatsächlich muss irgendwann ja mal auch, vielleicht kein Leapfrogging kommen, aber die Infrastruktur muss einmal etabliert sein, damit ich drauf setzen kann.
Okay.
Und vielleicht das nochmal als ein Beispiel, die eine Minute sei mir nochmal gestattet. Auch wenn es aus der KI-Analogie kommt, es gibt ja die tolle MIT-Studie letztes Jahr. Ja, KI geht ja gar nicht in die Unternehmen mit rein und ist gar nicht so effizient. Und die ganzen Versprechungen, die dort gemacht wurden, die greifen gar nicht. Also KI, Gen KI funktioniert nicht so richtig. Ja, warum denn nicht? Wenn ich sage, wir beide, gut, das wäre vielleicht spannend, aber trotzdem, wir beide gehen morgen zum Wiener Opernball. Ich besorge uns Tickets. Und ich will ja auch natürlich den Eröffnungstanz mitmachen. Dann muss ich doch im Vorfeld bitte auch ein paar Tanzkurse gemacht haben, muss perfekt sein, um die Rollen zu kriegen, nicht nur rechts, sondern auch links rumdrehen können. Das kann ich doch nicht sofort erwarten, dass ich das in 2 Tagen kann, sonst werde ich mich schnell von der Tanzfläche schubsen. Ich kann doch nicht erwarten, dass KI so schnell funktioniert. Ich kann doch nicht erwarten, dass Digital Assets so schnell funktioniert. Ich kann doch nicht erwarten, dass Fintech-Kooperation und Systemzugriffe über APIs und Cloud funktioniert, wenn ich das in den letzten Jahren noch nicht überall umgesetzt habe. Das kann doch nicht greifen. Und das ist eine Milchmädchenrechnung, wenn ich sage, es geht, funktioniert doch gar nicht. Ja, wenn ich erstmal meine Legacy umbauen muss, dann habe ich das als Vorarbeit. Nochmal, ich komme zurück auf meine allerersten Themen. Innovative Infrastrukturen sind die Basis aller Innovationsthemen. Und da, wo die KI-Infrastruktur funktioniert, wo die Digital Assets-Infrastruktur etabliert ist, da funktioniert es viel schneller, viel effektiver und viel nachhaltiger. Und da sind wir dann nicht mehr ungeduldig, weil da funktioniert's.
Sind wir mal ungeduldig und wollen mal wissen, ob die KI einem Journalisten auch schon gut bei der Interviewvorbereitung helfen kann und wie gut die KI, in dem Fall Claude, den Herrn Paxmann kennt. Bereit für einen kleinen Test?
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich habe mal einen Prompt gemacht. Bitte schau mal in aller Ruhe alle Interviews, Podcasts, Paper von dem Herrn Paxmann an, Claude, und dann definiere mir mal 5 bis 6 seiner Kernthesen und die lese ich jetzt mal vor und dann bitte ich um eine kurze Einschätzung, ob die KI das richtig identifiziert hat und vielleicht um eine kurze 2, 3 Sätzen Einschätzung, was dahinter steckt, wenn es denn stimmt. Einverstanden?
Jetzt bin ich gespannt, ob ich Alzheimer habe und mich noch dran erinnere, aber ich bin gespannt.
These 1, der Blick muss von außen kommen, nicht von innen. Gut getroffen?
Definitiv.
Warum?
Zum Schluss ist es zwar eine Kombination, aber wenn ich immer nur in meinem eigenen Umfeld unterwegs bin, agiere ich auch in meinem Umfeld und nur durch eine externe Befruchtung schaffe ich manchmal auch dagegen zu treten.
Jetzt kommt etwas, wo alle mithörenden Bankerinnen und Banker wahrscheinlich ausflippen werden. Regulatorik ist kein Hemmnis, sondern ein Vertrauensfundament.
Bleibe ich nach wie vor dabei? In der Ergänzung.
Also Feststellung stimmt schon mal.
Ja, absolut. Ja, natürlich. Ja. Also definitiv ist auch vollkommen richtig. Ich mag Regulatorik dann, wenn sie tatsächlich auch hilft, dieses Grundvertrauen zu erreichen. Ich mag Regulatorik überhaupt nicht, wenn sie bürokratisch ist, wenn sie sich nicht verändert und wenn sie deswegen hindert bei der konkreten Umsetzung und vor allem gegen die Amerikaner, gegen die Asiaten, gegen die Golfregion wirklich in die Defensive mit reinbringt. Das ist das Problem, was wir beheben müssen. Aber ansonsten natürlich, ich will nicht im luftleeren Raum unterwegs sein. Und gerade als Banker, Entschuldigung, wir brauchen Regeln, weil Geld ist hart verdient und das wollen wir nicht irgendwo auf die Straße kippen.
Nächste These, Digital Assets sind Realität, nicht Zukunftsmusik. Haben wir eben schon drüber gesprochen? scheint zu stimmen, ja.
Jetzt ist das vielleicht nicht unbedingt in Stuttgart und in Frankfurt und in Hamburg sofort überall sichtbar, aber technologisch ist es verfügbar. Aber jetzt gehen wir doch mal weiter. Ich nehme nur das Beispiel. Vor mittlerweile 3 Jahren war mein Sohn in Kanada für ein Jahr, war dort in Calgary an der Schule im Highschool-Austausch. So, als wir ihn dann besucht haben, das Erste, was ich im Supermarkt gesehen habe, so im Supermarkt in so einem kleinen Billigort, da stand ein Krypto-Geldautomat. Da konnte ich mir über meine eigene Wallet Bitcoins tauschen oder Ether tauschen oder Poly tauschen oder sonstiges gegen kanadische Dollar.
Die Automaten habe ich in Frankfurt auch schon mal gesehen. Meistens in sehr windigen, verrauchten Kiosken, wo man das Paket abgeholt hat.
Ist genau das, ja. Aber wenn man da schon mal sieht, da gab es schon die Automaten, da habe ich sie hier noch nicht gehabt. Wenn ich in der Golfregion unterwegs bin, die ich immer super spannend finde, da wird ganz viel jetzt schon auch über Kryptowährung bezahlt und Co. Da ist es eher Standard. Mhm. Das können wir in die asiatischen Länder auch gehen. Deswegen definitiv, das ist heute schon da, in anderen Regionen dieser Welt viel präsenter, viel überzeugter und viel natürlicher. Da muss man in Europa noch nachliefern.
Das war die bisher längste Antwort, was da, glaube ich, die Bedeutung von Digital Assets in Ihren Thesen unterstreicht, oder?
Definitiv. Und nochmal, es gibt kein Schwarz und Weiß. Mhm. Nur weil was jetzt Digital Assets, was Krypto ist, deswegen ist nicht cool. Es gibt auch viele Beispiele, die nicht gut sind und wo wir nachsteuern müssen. Aber aus meiner Sicht ist das zukünftig ein weiterer Bestandteil in der Asset-Welt. Und das müssen wir genauso mit angehen. Das andere dürfen wir aber trotzdem nicht vernachlässigen.
2 habe ich noch. Innovationsmanagement fehlt als Führungskriterium im Banking. Auch eine interessante Geschichte.
Das kann ich für die LBBW nicht sagen, weil dort haben wir Innovation sehr stark verankert.
Gut die Kurve bekommen.
aus vollkommener Überzeugung. Aber ehrlich gesagt, das ist wirklich so. Wir diskutieren regelmäßig mit Vorstand, mit Führungskräften, aber auch auf Arbeitsebene über Innovation. Wir haben Innovations-KPI zum Beispiel auch für KI bei uns jetzt in diesem Jahr neu mit eingeführt. Wir sitzen regelmäßig zusammen mit sehr intensiver Zeit und diskutieren über diese Themen. Also wir haben es etabliert, in anderen Unternehmen auch immer mehr, aber trotzdem, und das ist das Wichtige oder der wichtige Kern dieser Aussage, wenn genau diese Innovationsperspektive nicht auf C-Level-Ebene verankert ist, dann habe ich nicht die Entscheidungsfähigkeit, das wirklich auch mal durchzudrücken gegen vielleicht mal den Druck aus den einzelnen Bereichen, die nicht nach Innovation incentiviert sind. Und dafür ist der Vorstand wichtig.
Ich baue mal eine Zusatzfrage hier an der Stelle ein. Es gibt ja 2 Ansätze. Manche sagen, das ist eine komplette Querschnittaufgabe. Der ganze Vorstand muss digital und innovativ denken und es bringt überhaupt nichts ein, sorry jetzt dafür, Digitalisierungs- und Innovationsmenschen zu definieren und der kümmert sich um alles, das müssen alle machen. Das ist völlig egal, ob ich da einen Titel verleihe oder nicht. In welchem Camp sind Sie da?
Das ist natürlich vollkommen richtig.
Aufpassen jetzt, dass Sie Ihren Job nicht obsolet machen.
Ja, das ist schon klar. Aber wie heißt es immer, Titel sind was für Grabsteine. Also das ist zwar schön, manchmal hilft er auch, gar keine Frage, um nochmal die Rolle auch klar zu machen. Aber viel wichtiger ist doch die Durchsetzungsfähigkeit. Wie kriege ich tatsächlich mit einer Rolle, mit einem Thema Sachen umgesetzt und glaubwürdig platziert? Und dafür hilft manchmal der Titel. Aber ob der Titel heute so ist wie in 5 Jahren oder in 10 Jahren, gibt es in Zukunft den Chief AI Officer noch. Der macht jetzt aus meiner Sicht absolut Sinn, um dieses Thema zu platzieren, sagen, welche Dringlichkeit haben wir da, weil das ist ein Paradigmenwechsel.
Und in wie vielen Jahren gibt es den nicht mehr, weil es alle machen?
Ob das in 5 oder 10 Jahre ist, ist unerheblich, aber wir haben doch jetzt auch keinen Chief Internet Officer mehr. Aber wenn ich noch überlege, meine ersten Visitenkarten damals bei Hewlett Packard, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da stand immer noch Web drauf und Internet drauf. Mhm. Web Application Services war cool.
Ja.
Wer hat heute noch irgendwie was mit Web, vielleicht Web 3 dann, aber auf der Visitenkarte stehen? Mhm. Das heißt, das überlebt sich nach einiger Zeit. Aber trotzdem, in diesem Moment ist es wichtig, wie zum Beispiel, finde ich ein cooles Beispiel, momentan alle Ministerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen eigenen Chief AI Officer bekommen haben. Die Ministerien, nicht die Unternehmen. Ja? Jetzt gucken wir doch mal, wie viele Ministerien in Deutschland und Europa haben einen eigenen Chief AI Officer. Mhm. Immerhin haben wir mit dem Carsten Wildberger ein Ministerium dafür. Finde ich super, dass wir uns so fokussiert mit vorantreiben. Finde ich genau richtig, extremst notwendig. Und deswegen sage ich, um das Thema auch nach außen visuell darzustellen, ist manchmal diese Titelsuche wichtig, aber sie ist nur dann funktional, wenn ich auch die Befähigung habe. Und deswegen Titel schön, Befähigung ist viel wichtiger.
Letzte These, Trial and Error statt Zerreden.
Ja.
Funktioniert auch, ja, hat KI auch gut erkannt, ja.
Definitiv, weil ich kann...
Steht ja eigentlich für sich, muss man gar nicht viel groß erklären.
Das ist genau der Punkt. Deswegen sage ich nur ganz klar, ja, es ist 100% richtig, weil zerreden kann ich alles. Mhm. Zerreden kann ich immer dann, wenn ich nicht dran glaube. Ich muss es nicht wissen. Mhm. Aber wenn ich nichts versuche, dann komme ich auch zu keinem Ergebnis. Dann bleibe ich mein Leben lang Single, wenn ich nichts versuche. Dann baue ich kein Haus, weil ich Angst habe, ich könnte ja irgendwann Job verlieren, nichts mehr bezahlen können. Also zerreden ist immer das Thema. Aber zerreden, ganz ehrlich, das tun doch immer andere.
Ja.
Da brauche ich mich doch gar nicht drum zu kümmern. Nutz doch lieber all die Energie, die wir haben, um uns die Potenziale anzuschauen oder um es möglich machen anzuschauen. Das ist auch das, um vielleicht noch mit diesem Bogen zur Regulatorik zu bekommen. Ich liebe eine Regulatorik, wenn sie möglich macht, nicht wenn sie zerredet und nur auf die Risiken hinweist. Da müssen wir reingehen. Das haben wir bei uns in der Bank sehr stark immer wieder angegangen. Läuft an vielen Stellen genau richtig und auch sehr gut.
Sind Sie mit dem Rahmen dafür denn zufrieden? Wir hatten ja vor 4 Wochen in unserem klassischen Podcast den Herrn Speer von der BaFin zu Gast und unser Eindruck ist, es herrscht so in der Breite Zufriedenheit mit dem Thema sanfte Deregulierung, Entbürokratisierung der Regulierung. Richtiger Eindruck?
Der Wille ist da.
Sie würden ihn natürlich nie kritisieren jetzt, aber trotzdem.
Nein, das würde ich sowieso nicht machen. Aber die 2 Stichworte, die Sie gerade genannt haben, ist wichtig. Deregulierung heißt nicht gar keine Regulierung, aber Deregulierung, dass sie pragmatisch umsetzbar ist. Entbürokratisierung 100%. Das sollte vielleicht ein eigenes Entbürokratisierungsministerium manchmal kriegen.
Ja.
Ich meine, das haben wir ja theoretisch, aber der Durchgriff funktioniert nicht. Da sind wir wieder. Wir haben einen Titel, wir haben einen Aufbau, aber wenn die keinen Durchgriff haben, funktioniert es halt nicht. Aber das sind 2 wesentliche Themen, die wir mit haben. Und ich würde ein 3. Thema gerne dazu noch addieren, und das ist ganz wichtig. Das ist die Frage nach der Haltbarkeit, nach dem Verfallsdatum. Ganz ehrlich, wenn ich mal aus dem reinen Mitarbeiterthema komme, ich habe doch im Vierteljahr oder alle halbe Jahre Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungsgespräche, Zielerreichungsgespräche. Und dann plant man, wie muss man sich vielleicht ändern? Wo hat was nicht funktioniert? Wo sehen wir das bei einer Gesetzgebung? Haben wir da vierteljährliche, halbjährliche, jährliche Gespräche? Funktioniert das Gesetz? Funktioniert eine Regulatorik, Thematik und Co.? Oder brauchen wir 3, 4, 5 Jahre, bis aus dem Markt der Schrei so groß ist, dass es eigentlich einen negativen Touch hat? Und das meine ich bei vielen Themen, nicht nur auf diesem einen rechtlichen Thema. Da müssen wir doch viel früher agieren können. Und deswegen ist das für mich das 3. Thema. Machen wir übrigens auch bei unseren eigenen Governance-Themen oder bei Strategiethemen manchmal. Wir haben eine 12-Monats-Laufzeit für KI-Positionierung. Spätestens dann müssen wir es neu anschauen und gegebenenfalls verändern, weil sich der Markt so schnell ändert. Das brauchen wir an der Stelle auch.
Ja, sehr schön. Ich würde tatsächlich gerne noch Ihre Theorien zu einigen Themen abklopfen, über die wir schon gesprochen haben, in Richtung Stablecoin und digitale Euro. Themen, die uns hier im Podcast auch immer begleiten. Zunächst würde ich aber gerne auch nochmal eine Metafrage stellen. Großes Thema auch hier im Podcast war, kommen die Fundings für Fintech-Konzerne immer wieder? Wir hatten ja seit 2021 einen deutlichen Rückgang. Jeder hat sich immer gefragt, ist das eine zyklische Geschichte? Kommt das wieder? Jetzt gab es 2025 eine leichte Erholung, aber man hat so das Gefühl, die Zeit ist einfach rum, dass die fetten Fundings reinkommen. Manche sagen auch, eigentlich ist schon alles erfunden worden im Retail-Banking, was zu erfinden ist. Kommt das nochmal zurück oder war das ein einmaliger Hype möglicherweise? Niedrigzinsinduziert und das wird auch in der Form nicht mehr zurückkommen.
Wir haben jetzt natürlich eine Veränderung dadurch bekommen, dass in der Vergangenheit tatsächlich technologische Entwicklungsfähigkeit oftmals bei Startups auch mit lag, weil die eben nicht auf die Legacy aufgesetzt haben. Die konnten direkt in neue Technologien springen. Deswegen war das Thema M&A oder Aufkaufen und Sonstiges nochmal viel wichtiger. Mittlerweile sind wir ja in der Lage, dass Banken grundsätzlich heute, oder gar nicht nur Banken, große Unternehmen, die manchmal vielleicht in der Vergangenheit länger gebraucht haben, weil sie in diesen großen Strukturen drin sind, aber das mittlerweile auch selber können. Das heißt, der Trend geht aus meiner Sicht auch eher dahin, Talente vielleicht aufzukaufen.
Also sprich, man flattert die gescheiterten Fintechs in Anführungszeichen, statt sie zu kaufen. Warum? Ich hole mir einfach die Leute und dann habe ich ja das.
Vollkommen richtig. Ja? Weil auch das ist, ich finde das ja immer so ein Mythos, ja. Schnellboote, Fintechs, super, weil mega innovativ und die schaffen was und die großen Boote, die großen Häuser, da ist alles nur träge und keiner will sich bewegen und Co. Ganz ehrlich, mein Standardbeispiel ist dafür, die LBBW ist 200 Jahre alt. Wie wird man 200 Jahre alt? Nur weil wir uns immer wieder neu erfinden, immer wieder weiterentwickeln, immer wieder hinterfragen, nur deswegen kann man sich am Markt auch etablieren und so einen Bestand haben. So, und deswegen schauen wir doch mal ganz viele auch Startups an. Ich gönne das jedem, wirklich. Ich gönne das wirklich jedem. Ich bin ein Null-Neid-Mensch. Ich finde das klasse, wenn wir tolle Beispiele haben. Das ist super. Aber man muss es doch genauso auch in die Skalierung reinbringen. Nur eine tolle Idee haben, das ist ein Gadget. Das ist nett, das kann ich mir ins Regal stellen, aber was draus gewinnen kann ich nicht. Und genau da kommen große Unternehmen mit rein. Genau dort kommen breite Banken mit rein, weil wenn wir eine Innovation machen, wenn wir was aufsetzen, dann habe ich so viel Regularien, habe ich so viel Prozesse drumherum, habe ich so eine große Kundenbasis. Wenn es mal durchgelaufen ist und gefundet ist, ja, dann funktioniert es auch. Und das ist genau das Thema. Es ist kein Entweder-Oder. Es verschiebt sich. Wir bekommen jetzt mehr technologische Möglichkeiten in größeren Unternehmen. Das schließt das andere überhaupt nicht aus, weil diese meine eine These, was ja Claude mit rausgegeben hat, die externe Befruchtung. Die kommt wunderbar ja auch oftmals aus Startups oder aus anderen Denkfabriken mit rein. Das in der Kombination ist perfekt. Aber trotzdem glaube ich, dass dieses Funding als solches, wie wir es davor hatten, vielleicht nicht mehr ganz so stark ist.
Was ist denn schwieriger, ein Berliner Techie in die LBBW, in der Landesbank zu integrieren oder ein Berliner Techie in Stuttgart, in den Lifestyle von Stuttgart zu integrieren?
Ich mag Stuttgart grundsätzlich gerne und wir als LBBW sind
sehr offenes. Die Zugrichtung ja eine andere aus dem Schwabenland nach Berlin gefühlt irgendwie. Da gab es ja auch mal eine große Berliner Debatte drüber. Oder gibt's noch?
Zum Schluss sind die Regionen sekundär, wenn man sich darauf einlässt. Leute, die innovativ sind, müssen sich sowieso auf neue Umgebungen mit einlassen. Und insofern ist weder pro Berlin, pro Stuttgart, pro Frankfurt, pro irgendetwas das entscheidende Kriterium. Da, wo ich wirklich Sachen auch mitziehen kann, da habe ich dann ja auch eine Umgebung, die eine Attraktivität gibt. Ich bin ja persönlich selber in der Frankfurter Region, Rhein-Main-Gebiet, mit der Familie ansässig. Trotzdem gehe ich gerne nach Stuttgart. Das heißt, das ist aus meiner Sicht nicht notwendigerweise die Argumentation, wenn das Umfeld, was ich als Unternehmen biete, auch stimmt.
Wie steht sich denn die Rekrutierungssituation für die LBBW in solchen Digitalisierungsthemen im Moment da? Da gibt es ja auch zwei Camps, die einen jammern, gute Leute finden, totale Katastrophe. Und das andere Camp ist, boah, ganz schwierig, viele Einstellungsstopps. Und die Jungen sagen, die wollen nur ältere Erfahrene. Die älteren Erfahrenen sagen, die wollen eigentlich nur junge, unterbezahlte Leistungsträger. Fassen Sie uns doch mal zusammen, wie Sie die Rekrutierungssituation für Ihr Haus im Moment darstellt.
Ich kann zumindest für meine Einheit sagen, für die digitalen Themen, wo wir auch mit suchen. Dort kann ich nicht hart sagen, dass wir wirklich Probleme hätten, spannende Profile zu finden. Mhm. Wir müssen immer gucken, passen die Profile tatsächlich? Mhm. Und nicht jedes Profil passt auch in die Anforderungen, die wir mit haben. Also nur, weil man vielleicht mal irgendwo Tech unterwegs war oder KI auch gemacht hat. Deswegen entspricht das dem, was wir brauchen. Die Skills, die wir grundsätzlich suchen, da haben wir gute Möglichkeiten. Es gibt ein paar Themen, die sind einfach auch schwieriger. Tatsächlich, beispielsweise im Bereich Digital Assets ist es nicht ganz so einfach, weil es nochmal verteilter ist. Aber übergreifend würde ich sagen, die Rekrutierungsfront als solches, wenn wir Skillprofile suchen für Digitalisierung, gibt es immer gute Möglichkeiten. Und wahrscheinlich auch, weil wir als LBBW, als Haus gelten, was innovativ auch unterwegs ist und was eine sehr positive Form der Mitarbeit mit hat. Also ich finde überhaupt, LBBW ist ein sehr wertschätzendes Unternehmen und das merkt man auch. Man will miteinander was erreichen und das schafft natürlich auch ein gutes Miteinander. Und auch das ist bei vielen, die zumindest sich mal mit uns auch beschäftigen, schon präsent. Insofern, ich kann davon nicht sagen, dass wir es schwer hätten zu rekrutieren. Auf der anderen Seite merkt man trotzdem, Fachkräftemangel greift natürlich auch weiter über. Und auch das ist ein Thema, wo wir ransetzen müssen, wenn wir ja über KI sprechen, an welchen Stellen brauchen wir denn welche Skills? Die vielleicht nicht mehr denen entsprechen, was wir heute suchen, sondern morgen müssen wir vielleicht ein paar andere Skills mitnehmen.
Ich würde gerne gegen Ende, sind ja schon eine Dreiviertelstunde dabei, noch einen Blick nach draußen werfen in die Zukunft. Wir haben das Thema schon angeschnitten, Stablecoins und den digitalen Euro. Ich weiß natürlich, dass es auch ein hochpolitisches Thema ist. Man sagt, wenn man sich für den digitalen Euro ausspricht, ganz schwierig in der Bankenbranche. Aber mal Hand aufs Herz. Auch die Differenzierung Retail, Wholesale, digitalen Euro hatten wir schon. Kommt der Retail, digitale Euro? Sind das nur noch Abwehrkämpfe, die man im Moment in der Bankenbranche sieht? Oder kann man das noch zu Kippen bringen?
Ganz persönliche Meinung, der wird kommen. Hm. Und das ist auch gut so. In der Form, wie er jetzt ist, gibt es bestimmt noch ein oder zwei Punkte, die man diskutieren kann.
Also nämlich?
Stichwort Programmierfähigkeit, hm. Stichwort Höhe, also Summen, Volumina und Co. Aber ganz ehrlich, ob jetzt 29, 30, 31 kommt, aber er wird kommen. Da bin ich schon überzeugt von. Auf der Wholesale-Seite ist er ohnehin ein gutes Instrument, was wir machen müssen. Auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, trotzdem kostet das viel Geld. Die Infrastruktur zu machen und aufzubauen, das ist ein hohes Investment. Gerade wenn man dann wieder sieht, wie darf man den bepreisen? Also das ist dann auf der einen Seite getrieben, aber als Bank kostet das schon ein paar Euro 50. Nicht digitale Euro 50, sondern echt analoge Euro 50. Das heißt, da gibt es noch Punkte, die wir definitiv diskutieren müssen. Das ist kein No-Brainer, aber dass wir uns jetzt tatsächlich davor verschließen können, glaube ich, aus dieser regulatorischen Sicht nicht mehr. Heißt aber nicht, und das ist genau wichtig, dass wir andere Themen, beispielsweise Stablecoins, die international außerhalb der, von Europa eine sehr hohe Relevanz haben, dass wir das vernachlässigen dürften. Ganz im Gegenteil, ist ein Thema, was wir proaktiv mit angehen müssen.
Machen Sie uns mal ein konkretes Beispiel. Wenn Stablecoins ein Ding werden, in den USA wächst das ja, ist auch anders reguliert als in Europa, wo werden denn Stablecoins Berührungspunkte mit unseren Hörerinnen und Hörern im Verbraucheralltag haben? Haben Sie da eine Prognose, wie das in 5 Jahren aussieht? Oder in 3 oder in einem Zeitraum, den Sie nennen?
Wenn wir unsere Hörer haben, die im Corporate unterwegs sind, dann wird das an vielen Stellen haben, sobald ich außerhalb der europäischen Grenzen unterwegs bin. Wenn ich also aus dem Instant-Payment-Raum mit raus bin, wenn ich Payments zu bestimmten Anforderungs- oder zu Produkten mit kombiniere. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Trade Finance, Cash Management, also ein Thema, wo ich extremst viel mit Stablecoins nutzen kann, wenn ich im internationalen Zahlungsverkehr mit drin bin. Wir haben diverseste Use Cases bei uns intern natürlich analysiert und angedacht, wo man digitales Geld, möchte ich mal ganz bewusst so übernehmen, auch sehr gut mit einsetzen kann, wo wir einen zusätzlichen Nutzen von bekommen, sowohl in Effizienz wie in Produktivitätsgewinne mit reinfahren. Also Anwendungsfälle gibt es etliche. Und jetzt müssen wir genau sagen, one size fits all gibt's nicht. Deswegen glaube ich, wir brauchen einen hohen digitalen Euro für diejenigen, die auch in Europa stark unterwegs sind oder die den einsetzen wollen. Wir brauchen genauso Stablecoin-Lösungen, weil Unternehmen außerhalb Europas sehr stark darauf setzen, sehe ich immer wieder. Sich davor zu verschließen, wäre ideologisch vollkommen falsch. Aber wir brauchen auch die Kombination. Genau wie wir heute PayPal, Apple Pay und Vero haben und Visa und Mastercard haben und andere Zahlungsverfahren nebeneinander haben. Ich sage nicht nur eins, sondern ich gehe auf mehrere. Und auch das zeigt ja vielleicht die aktuelle Entwicklung. Es wird mehr globale Formate geben, gerade auch wegen der Souveränität, die wir über bestimmte Lösungen brauchen. Das gilt nicht nur auf der digitalen Souveränität für Technik. Es gilt auch weiter für digitale Souveränität im Sinne der Zahlungsmöglichkeiten oder der finanziellen Unabhängigkeit. Deswegen, es wird dort eine Entwicklung mit reingeben, da können wir uns nicht vorverschließen.
Meine letzte Frage ist gewissermaßen Finanzszene-Podcast Classic. Deswegen können sich viele Gäste auch schon darauf vorbereiten. Was ist denn in Ihrem Beritt ein Thema, was Ihrer Meinung nach nicht die Präsenz in der Debatte oder auch in der medialen Berichterstattung hat, die es verdient? Ich weiß, das ist eine sehr allgemein gehaltene Frage, aber gibt es vielleicht ein Leib- und Magenthema von Ihnen, wo Sie immer wieder denken, oh Mann, das muss Leuten eigentlich mal klar werden, was vielleicht auch hinreichend konkret ist, jenseits von KI wird ein Ding, Stablecoins wird ein Ding. Haben Sie da ein Leib- und Magenthema, von dem Sie sagen, da möchten Sie die Leute mal für sensibilisieren?
Tatsächlich konnte ich die Frage gar nicht vorbereiten und ich habe auch viel zu viele Herz- und Magenthemen, die ich wichtig finde. Tatsächlich ist ein Thema.
Dann prompte ich jetzt mal bitte, geben Sie mir eine, die wichtigste.
Aber wir dürfen ja keine Tippgeräusche hier im Podcast mit aufnehmen. Realistisch gesehen würde ich eine Stufe höher gehen. Wir reden ganz viel über Tech. Wir reden ganz viel über Change Management. Wir reden ganz viel über tolle Produkte, über Anwendungsfälle und Co. Aus meiner Sicht ist ein ganz wesentlicher Hebel bei dieser ganzen Innovations-, Digitalisierungs-, Technologisierungsdebatte die Frage nach der richtigen Governance und nachhaltigen Kontrolle. Nicht Regulatorik, sondern wie steuere ich das, was ich einsetze? Wir verlagern gerade Verantwortung über KI, über Digital Assets, über Souveränität. Wir verlagern Verantwortung. Die müssen wir aber irgendwo aufnehmen und steuern können. Müssen wir auch nachweisen können, beispielsweise gegenüber einem Regulator. Deswegen ist es mir wichtig, und ich nehme das Thema öfter auch mit drauf, hinsichtlich dieser digitalen Governance, dass wir die neu mit aufsetzen. Was müssen wir denn zukünftig machen? Wir müssen nicht mehr operativ steuern, aber wir müssen semantisch kontrollieren. Das ist ein Thema, das wird oft überhaupt nicht diskutiert oder schnell abgeschoben. Eine Seite können wir irgendwann mal machen. Ich glaube, das muss mindestens parallel zur technologischen Entwicklung laufen. Weil wenn ich erstmal einen Flohzirkus an Lösungen habe, das fange ich später nie wieder ein. Ich bin persönlich überzeugt davon, wenn ich die Governance für KI, Digital Assets, andere Digitalthemen von Anfang an mitdenke, werde ich definitiv mehr Erfolg haben als diejenigen, die es nachziehen. Es ist ein kritischer Erfolgsfaktor, um später nicht von der Technik überholt zu werden. Und dann kann ich auch KI bewusst einsetzen, weil ich habe immer die Kontrolle darüber, was kommt am Ende raus, und lass mich nicht von dritten Parteien steuern.
Prima. Das war ein schöner Deep Dive. Ich sage Ihnen vielen herzlichen Dank dafür.
Ganz herzlichen Dank.
Ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Deep Banking, dem Spezialisten-Podcast von Finanzszene.de. Wir bedanken uns herzlich bei Elida Atelier Hamburg für das Coverdesign. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Shownotes finden Sie die Kontaktmöglichkeiten mit uns. In diesem Sinne, vielen Dank.